Aber genau diese Stimmen sind die, die wichtig sind. Je mehr Unternehmer, je mehr Freiberufler sich melden und sagen, Leute, so geht es nicht weiter, desto besser ist es. Wenn wir ruhig sind, sagt die Politik, ach, die haben noch nicht genug, also noch eine Schippe drauf. Ich fand es immer wichtig, immer anders zu sein. Also ich agiere immer antizyklisch. Alle unsere Bauten, die bei mir stattgefunden haben, waren immer in Zeiten, wo es eigentlich andere nicht getan haben. Auch Investitionen, genau dann, wenn andere das nicht gemacht haben.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder wichtig werden könnten.
Über unseren heutigen Gast freuen wir uns ganz besonders. Nicht nur, weil er ein sehr kompetenter Gesprächspartner ist, sondern weil wir mit ihm einen Blick auf die Wirtschaft im Allgemeinen und im Dentalen und auch auf Familienunternehmen werfen können.
Die Familienunternehmen und der Mittelstand sind die Motoren, die unser Land am Laufen halten. Sie sind es, die im Kern die Geschichte vom Exportweltmeister Deutschland schreiben, die als sogenannte Hidden Champions oft Weltspitze sind und in unserem Land in der Fläche Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft und Wohlstand schaffen, von den kleinen bis zu den großen Unternehmen. Auch die Praxen und Unternehmungen der Heilberufe und der Gesundheitshandwerke gehören dazu.
Tja, und natürlich die deutsche Dentalindustrie, die ganz überwiegend nun mal mittelständisch organisiert ist. Selbst die großen Weltunternehmen sind im Kern und im Vergleich zu anderen Industrien immer noch Mittelständler. Und unser heutiger Gast vertritt alles in einer Person. Er ist Chef eines mittelständischen Unternehmens außerhalb der großen Ballungsräume. Er ist Chef eines Familienunternehmens und zugleich des ältesten Dentalunternehmens der Welt, der Firma Dentaurum in Ispringen bei Pforzheim. Und er ist nicht zuletzt Vorsitzender des Verbands der deutschen Dentalindustrie, kurz VDDI. Herzlich willkommen, Marc-Steven Patsche.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ich muss auch zugeben, ich habe immer gedacht, wir sind ein kleines Unternehmen, bis ich tatsächlich dann im VDDI war und habe festgestellt, dass wir zu den größeren Unternehmen gehören, eigentlich zu den 5% der größten Dentalunternehmen in Deutschland. Und das hat mich überrascht, weil es wirklich so ist, dass die Dentalindustrie wirklich sehr, sehr klein ist und die Umsätze, die Dinge, die wir bewegen, nicht in die Milliarden gehen, sondern sind sehr überschaubar.
Werbung. Imagine. Stellen Sie sich vor, 4 Farben, 4 mm, alle Kavitäten, basierend auf natürlichen Zahnfarben. Ein Composite, das Sie intuitiv anwenden können. Die limitierten Starter-Kits waren blitzschnell vergriffen, aber Sie können Tetrick Plus dennoch testen. Registrieren Sie sich jetzt auf ivoklar.com und sichern Sie sich Ihre kostenlosen Testpacks.
Hallo Herr Patsche. Sagen Sie, ältestes Unternehmen im Dentalbereich in der Welt, die Firma Dentaurum. Seit wann gibt es diese Firma?
Dentaurum wurde 1886 gegründet. 1908 ist sie von Fritz Winkelströter, dann von den Nachfahren vom Gründer, gekauft worden. Und seitdem ist sie in Familienhand. Also wir sind praktisch seit 1886 ununterbrochen in der Dentalbranche tätig und wir fingen gleich in der Dentalbranche an. Also das ist eigentlich eine ganz einmalige Sache, denn die meisten Unternehmen fingen irgendwo anders an, haben dann gedacht, oh, in der Dentalbranche läuft es ganz gut, wir sollten vielleicht auch mal was Dentales machen. Und haben umgestellt oder haben dann eine dentale Erweiterung mitgemacht. Bei Dentaurum ist es anders. Wir sind wirklich von vornherein in der Zahnmedizin tätig gewesen und bis heute ist es so geblieben.
Wow, was für eine Geschichte. Der Mittelstand stöhnt unter Regulierung und Überbürokratisierung. Fachkräftemangel sowieso. Sie weisen darauf als Unternehmer immer wieder hin und haben das Anfang des Jahres in einem Beitrag für Quintessenz News auch schlagend dargelegt. Hat sich etwas geändert? Und was müsste sich als erstes und dringend ändern? Wir stehen ja voraussichtlich vor einem Regierungswechsel im Frühjahr 2025.
Ich habe diesen Artikel im April 2024 fertig geschrieben und wir haben auch immer wieder versucht, dieser bürokratische Wahnsinn in irgendeiner Form zu reduzieren, zu stoppen. Allerdings muss ich sagen, das ist so gut wie ein Kampf gegen Windmühlen ist. Wir kommen nicht weiter, obwohl alle vom Bürokratieabbau sprechen. Es ist ein langer Kampf, denke ich, und es wird nie enden.
Nun kommen ja viele Vorgaben, die Sie da auch in dem Beitrag erwähnt hatten und auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ja nicht allein aus Deutschland. Ne? Es wird ja vieles auf europäischer oder internationaler Ebene vorgegeben und das muss dann umgesetzt werden. Aber eigentlich könnte es noch Spielraum geben. Sehen Sie da noch welchen? Machen es die Deutschen immer noch ein bisschen gründlicher und damit natürlich auch für die Unternehmen hier im Wettbewerb noch schwieriger. Wie erleben Sie das?
Ich glaube nicht, dass Deutschland das noch gründlicher macht. Wenn man in andere Länder geht, zum Beispiel Italien, Griechenland, Spanien, ist die Bürokratie dort vielleicht sogar schlimmer. Allerdings ist es so, dass die meisten europäischen Länder nicht wirklich so viel Dentalindustrie oder von mir aus Autoindustrie haben wie Deutschland. Das heißt, wenn man auf eine Hand zählt, kommt man auf vielleicht 5 Länder, die tatsächlich Dentalindustrie haben oder Autoindustrie in Europa. Was wiederum bedeutet, dass es für 22 andere Länder es recht einfach ist, große Forderungen zu stellen, Grenzwerte nach unten zu schrauben. Die sagen, kümmert mich nicht, das ist nicht meine Industrie. Und wir ächzen darunter. Wir müssen diese Dinge erfüllen, ob das jetzt Deutschland ist, Italien, Frankreich zum Beispiel. Diese haben das Problem, alle Auflagen zu erfüllen. Und es wird häufig dann als Patientenschutz oder Anwenderschutz oder sonst was versteckt. Also ich weiß nicht, wo es hinführt.
Für die Medizintechnik gelten ja vielfach noch strengere Regeln. Jetzt waren Erleichterungen bei der Umsetzung der Medical Device Regulations, kurz MDR, angekündigt. Was bringt das? Wie belastet ist die Dentalindustrie aktuell durch die MDR? Es hieß ja schon bei der IDS 2023, dass es heute leichter sei, Medizinprodukte mit der FDA in den USA auf den Markt zu bringen, als in Europa. Werden wir, also die Praxen, Labore und die Patienten, vom medizinisch-technischen Fortschritt abgehängt?
Von Anfang an war es klar, dass die Medizinproduktegesetzgebung eine Angleichung an das Arzneimittelgesetz oder an die Arzneimittelgesetzgebung anstrebt. Das war schon in den 90er Jahren so. Allerdings in den letzten Jahren, vor allem durch die MDR, ist dieser Schritt wirklich viel, viel größer geworden und wir sind viel näher rangekommen. Allerdings ist es auch so, dass die Medizinprodukte, die ja keine Arzneimittel sind, ein weit geringeres Risiko für die Patienten und für die Anwender haben als Arzneimittel. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und deswegen ist diese wahnsinnige Verschärfung für mich kaum nachvollziehbar. Zumal auch alle Medizinprodukte, die wir hatten, schon nach der MDD zugelassen waren. Die hatten auch alle CE-Zeichen, die hatten alle die Risikoanalysen, die Zulassungen etc. bestanden. Und plötzlich muss man alles neu aufrollen. So, und das ist das Problem mit der MDR. Ja, die meisten Firmen oder alle Firmen haben eigentlich ihre Produkte letztendlich neu zu dokumentieren, die technische Dokumentation komplett neu zu erstellen und die Zulassung praktisch neu aufzurollen. So bedeutet für uns jetzt zum Beispiel als Firma Dentarum, dass wir seit, sagen wir mal, 2019 bis heute so gut wie keine andere Arbeit hatten, hier intern, bei allen Mitarbeitern, die etwas von Produkten verstehen, als die technische Dokumentation zu erstellen. Bedeutet auch, dass wir in der Entwicklung, im Produktmanagement, im Marketing alles runterschrauben mussten, damit die Leute, die damit beschäftigt waren, mit der Dokumentation unserer schon seit vielen Jahren im Markt befindlichen Produkten arbeiten können. Und das muss man sich wirklich geben. Also wir haben unsere Entwicklungstätigkeit wirklich zurückgeschraubt. Und das Problem wird eigentlich noch schlimmer dadurch, dass viele Produkte oder einige Produkte sehr alt sind oder Produkte, ich meine, ich habe es schon vorhin gesagt, werden in kleinen Mengen hergestellt, in kleinen Mengen verkauft, dann ist es eigentlich unrentabel, diese Produkte zu produzieren, zuzulassen und zu verkaufen. So, und man hat darüber gesprochen, dass viele Medizinprodukteunternehmen ihre Produktpalette zusammenstreichen. Das kann ich jetzt von der Taumseite mit Zahlen belegen. Und wir haben bis jetzt mehr als 1.700 Produkte gestrichen, weil für uns die Dokumentation, die Erstellung, die Arbeit und so weiter zu viel ist und viele Dinge gar nicht machbar sind, weil Produkte lange im Markt waren und wir jetzt keine klinische Prüfungen, klinische Bewertungen, keine Artikel und so weiter über diese Produkte mehr bekommen. Das macht die ganze Sache natürlich auch sehr spannend, weil diese Produkte halt nicht mehr im Markt sind.
Wie ist das mit neuen Produkten? Hat man ja gerade nochmal angedeutet, auf der IDS 2023 war das ja zu hören, dass viele Unternehmen dann eher in die USA gehen, um Produkte neu zuzulassen, um Märkte zu erschließen, als das in Deutschland oder in Europa zu versuchen, wo eben die Regulierungen momentan so schwierig sind.
Ja. Gut, ich meine, es gibt Unternehmen, die haben vielleicht Zeit und Kapazität, auch neue Produkte zu entwickeln. Das tun wir natürlich auch nebenbei, aber auf niedriger Flamme. Wenn man aber grundsätzlich die MDR-Zulassung noch nicht hat, kann man auch keine grundsätzlich neue Produkte in den Markt bringen. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ohne die MDR-Zulassung keine neuen Produkte. Alte Produkte kann man nach der alten Richtlinie praktisch erstmal in den Markt bekommen. Und wir müssen bis 2027, 2028 die ganze technische Dokumentation erstellen. Das heißt, wir haben eine Übergangsfrist, die uns gewährt wurde, aber sie hilft uns nicht, weil wir letztendlich dadurch keine neuen Produkte, grundsätzlich neue Produkte einführen können.
Wie erleben Sie die deutschen Kontrollbehörden in diesem Bereich gegenüber Produkten, die aus meistens asiatischen Bereichen kommen, die hier in Europa vertrieben werden, die aber unter ganz anderen, wahrscheinlich viel lockeren Bedingungen hergestellt worden sind und die auch gar nicht den Anforderungen des europäischen, Klammer auf, des deutschen Marktes entsprechen? Wie erleben Sie da die Kontrollbehörden? Sind die da aktiv? Ich habe nämlich gerade im Bereich der Spielzeugindustrie, im Bereich der Werkzeugindustrie Verbandsvertreter eben darüber klagen, die Klage geführt haben und gesagt haben, da ist der Wettbewerb überhaupt nicht fair. Wir sind an diese strengen Regularien gebunden. Und auf der anderen Seite wird der Markt überschwemmt nahezu in vielen Bereichen mit Produkten, die diesen Anforderungen überhaupt nicht gerecht werden und die Kontrollbehörden schauen zu. Wie erleben Sie das in Ihrem Markt?
Da habe ich nicht allzu viel Erfahrung. Ich weiß, dass das Regierungspräsidium zum Beispiel bei uns hier war, um zu kontrollieren wegen unserer Produkte. Aber was mit asiatischen Produkten ist, weiß ich nicht. Ich muss auch zugeben, dass wir hier keinen Einblick haben. Allerdings glaube ich nicht wirklich, dass Unternehmen aus egal welchem Land hier Produkte verkaufen können, die nicht die Anforderungen erfüllen. Also wenn sie das CE-Zeichen anbringen und vor allem wenn sie die Nummer vom Notified Body haben, ist das alles nachvollziehbar.
Das ist sicherlich ein Thema, das in der Medizintechnik nicht ganz so gravierend ist. Ich meine, wir haben zwar immer mal wieder Piraterie, ne, gerade auf der IDS immer wieder gehabt.
Ja.
Das gibt es, aber es ist halt, da sind, glaube ich, die Kontrollbehörden in der EU auch schon schärfer hinterher. Das ist anders als beim Spielzeug oder anderen Dingen, weil es eben so ein regulierter Markt ist. Aber jetzt haben wir ja schon viel über Bürokratie gesprochen, die gerade den mittelständischen Unternehmen und den Freiberuflern das Leben schwer machen. Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen, das wäre eigentlich etwas, wo der Staat oder die Politik noch was regeln müssten, um Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen? Sie hatten gerade auch mal das Thema Engagement für Umwelt- und Klimaschutz, das die Unternehmen hier unterschiedlich bestreiten und wo Sie auch als Unternehmen sehr aktiv sind.
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil letztendlich ich eher für freie Marktwirtschaft stehe. Und je weniger der Staat eingreift, desto besser ist es für einen Markt. Also es gibt Dinge, die natürlich sehr problematisch sind. Das sind zum Beispiel die Lohnkosten. Aber letztendlich kann der Staat nicht eingreifen und sagen, wir senken die Lohnkosten. Das geht nicht. Wir müssen einfach effizienter werden. Wir müssen mehr verkaufen. Und das ist das Problem eigentlich, dass wir wirklich dazu verdammt sind zu wachsen. Denn wenn wir nicht wachsen, können wir auch die gestiegenen und die steigenden Kosten nicht decken.
Ich bin ja selbst mit der Idee der Gesundheitsregion, also der regionalen Gesundheitsnetze unterwegs. Das sind Netzwerke, in denen sich Heilberufler, Gesundheitshandwerker, Dienstleister und Unternehmen aus der Gesundheitsbranche regional vernetzen. Wie wichtig, Herr Pasche, sind diese Netzwerke, sei es regional oder überregional, heute für die Wahrnehmung und Interessensvertretung von Mittelständlern gegenüber der Politik? Man nimmt regelmäßig wahr, dass eben Großindustrien wirklich eine gute Lobbyarbeit oder eine wahrnehmbare Lobbyarbeit leisten. Dringen Sie durch mit Ihren Netzwerken auch gegenüber der Politik?
Netzwerke sind definitiv sehr wichtig, aber sie müssen auch gezielt arbeiten. Ich war auch lange Zeit in der IHK Nordschwarzwald. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da zurückgetreten, weil ich gesagt habe, sie bringt mir nichts. Die lebt eher von der Bürokratie. Denn wenn was Neues in der Bürokratie kommt, macht die IHK einen neuen Kurs, eine neue Veranstaltung und dann kann sie Geld verdienen. Also letztendlich ist die IHK dann ein Unternehmen. Wichtiger wäre es, wenn Unternehmer sich melden würden. Also ich habe auch oft auf meine Artikel oder meine Zeitungsveröffentlichungen und so weiter Rückmeldung von befreundeten Unternehmer bekommen. Mensch, du hast völlig recht. Ich würde sowas gern machen, aber ich kann nicht so schreiben oder ich kann nicht so reden oder was immer. Aber genau diese Stimmen sind die wichtig sind. Je mehr Unternehmer, je mehr Freiberufler sich melden und sagen, Leute, so geht es nicht weiter, desto besser ist es. Wenn wir ruhig sind, sagt die Politik, ach, die haben noch nicht genug, also noch eine Schippe drauf. Aber wir müssen irgendwann mal Halt schreien und sagen, es tut uns leid, wir können nicht mehr. Je mehr wir aufgebürdet bekommen, desto weniger können wir arbeiten. Und das gilt für alle KMUs. Ich meine, je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es. Denn am Ende hängt alles beim Geschäftsführer oder Inhaber. Da ist dann halt Qualitätssicherungsbeauftragter, da ist Umweltbeauftragter, da ist Lärmschutzbeauftragter, da ist Zollbeauftragter, da ist für alles zuständig. Und mit 80 Stunden in der Woche ist es nicht gemacht. Und das ist das große Problem, das ich da sehe. Deswegen ist es wichtig, dass diese Netzwerke, dass die einzelnen Mitglieder der Netzwerke sich melden. Und je mehr Leute sich melden, desto mehr kommt es an.
Werbung. Vom 25. bis 29. März trifft sich die Dentalbranche wieder zur internationalen Dentalshow in Köln. Quintessenz ist mit dabei. Mit tollen neuen Büchern und der neuen Quintessenz AI, die Sie am Stand testen können. Besuchen Sie uns auf der IDS in Halle 11.2, Stand S20, T21. Wir freuen uns auf Sie.
Also ein klarer Appell dafür, in den Regionen, wo dann ja auch die Behörden und auch die Abgeordneten sitzen, mit denen man dann regelmäßig zu tun hat, tatsächlich lauter zu werden oder auch im eigenen Geschäftsbereich, im eigenen Industriezweig lauter zu werden und zusammen zu stehen und Interessen zu vertreten. Ne?
Definitiv, weil es, ich meine, ich sehe es von meiner Seite aus als Dentalunternehmen. Aber das passiert überall, ob das die Gastronomie ist, ob das die Hotellerie ist, ob das Schuhhersteller sind, ob das Kleidungshersteller sind, etc. Wer in Deutschland arbeitet, hat es halt sehr schwer. Ja. Aber wenn wir ruhig bleiben, passiert nichts.
Wichtiger Appell. Sie haben ja schon über die Belastung durch die Medical Device Regulation und durch die Bürokratie gesprochen, aber jetzt geht es ja auch immer um Digitalisierung. Deutschland soll ja sich digitalisieren, ne, mit diesem Internet, diesem neumodischen. Und das ist ja bei Ihnen auch ein großes Thema. Man vergisst natürlich beim Blick von außen immer schnell, dass so ein Unternehmen ja nicht nur eine Richtung hat, sondern zwei Richtungen. Sie müssen nicht nur Produkte entwickeln, die für diese digitalen Anwendungen, die ja in der Zahnmedizin rasant zunehmen, eben passen und die auch dann nachgefragt werden, sondern sie müssen ja auch ihr eigenes Unternehmen von der Buchhaltung bis zum Vertrieb, von der Produktion bis zur Dokumentation und auch bis zur Cybersicherheit digital aufstellen. Das kostet ja auch alles Kapital, Kapazitäten und Fachkräfte, alles Güter, die immer knapp sind, wie wir wissen. Wie stark ist dieser Innovationsdruck für Sie? Zum einen auf der Seite der Produkte. Sie sind ja klassisch überwiegend auch noch in der Kieferorthopädie, aber auch in der Zahntechnik unterwegs. Und auf der anderen Seite eben die Herausforderung, das eigene Unternehmen digital aufzustellen. Wie viel Druck macht Ihnen das? Wie stemmen Sie das?
Also zum Glück war ich schon immer sehr technikaffin, sehr, sehr computeraffin. Ich hatte 1984 hier im Unternehmen begonnen und war damals in der Tochtergesellschaft, die Dentalum Data Service, das war ein Softwarehaus. Deswegen kenne ich das eigentlich auch von der Pike auf. Ich habe selber programmiert, ich habe selber die Digitalisierung vorangetrieben. Und ich weiß noch, mit dem damaligen Geschäftsführer von der Firma DDS haben wir das Ziel gehabt oder den Traum gehabt, das papierlose Büro. Da ist im Jahr 2000 in den Ruhestand getreten und jetzt, 24 Jahre später, haben wir immer noch kein papierloses Büro. Also die Digitalisierung ist ganz wichtig. Wir hatten auch in den 90er Jahren mit Internetauftritt begonnen. Ich glaube 1996 war das, wo wir unsere Webseite gestartet haben. Zwei Jahre später hat mich ein befreundeter Unternehmer gefragt, ob unser Internetprogrammierer gestorben sei, weil in den zwei Jahren sich nichts verändert hat. Das hat mich so rasend gemacht. Ich habe gesagt, ich will jede Woche jetzt eine Änderung sehen hier auf unserer Internetseite. Also innerhalb von kürzester Zeit ist das zu einer 40.000 Seiten Seite geworden und wir haben das immer wieder aktualisiert, erweitert. Wir haben Online-Shops gebaut und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, intern diese Dinge zu tun. 1994 haben wir SAP bei uns eingeführt. Ich war damals auch mit dem Herrn Schorp, unser Geschäftsführer von der DDS, in Hamburg und in Waldorf und überall, um zu schauen nach Software. Und ich habe damals gesagt, ja, SAP ist sehr wichtig und ist sehr gut, weil wir uns Gedanken machen müssen über die Strukturen, über die Prozesse, über die Verfahren. Wir müssen planerisch vorgehen. Und das war eigentlich der Anfang von der neuen IT bei uns. Wir haben davor, sagen wir mal, so ganz große Computer gehabt. Später kamen dann die PCs. Intern war es sehr, sehr wichtig zu digitalisieren, alles effizienter zu gestalten, mehr zu machen. Und bis heute geht es natürlich weiter. Und trotzdem bin ich auch jemand, der dafür ist, eine Rohrpost einzubauen in den Neubau, weil wir auch analoge Systeme brauchen. Wenn die IT vielleicht mal zusammenbricht, dann müssen wir immer noch unser Papier hin und her schieben können. Also es ist in alle Richtungen wichtig, alles zu haben. Wir müssen effizienter werden. Wir brauchen aber auch digitale Produkte. Das heißt, auch in der Kieferorthopädie, die klassisch sehr, sehr analog ist, müssen wir uns überlegen, wie kann man hier mehr in Richtung Digitalisierung gehen. Ob das jetzt mit dem Scannen ist, ob da digitaler Abdruck gemacht wird, dann auch vielleicht 3D-Druck, ob das Kunststoff oder Metall ist, ob Dehnschrauben integriert werden zum Beispiel oder was immer. Also da verändert sich alles und ich bin sehr dafür, dass wir uns einfach weiterentwickeln, denn wir sind nicht 138 Jahre alt, sondern wir haben auch 138 Jahre vor uns und deswegen müssen wir auch diese Themen mitnehmen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht
mit der Zeit. Ja.
Entschuldigen Sie die Nachfrage für mich als Juristen. Ich komme ja noch von der Kugelkopfschreibmaschine und dann zur PC. Ist die Digitalisierung natürlich absolut im Alltag integriert, ja, aber ist sie wirklich ein Allheilmittel auch gegen beispielsweise den Fachkräftemangel, wie es so oft von der Politik beschworen wird? Wir kämpfen ja an vielen Stellen immer noch mit Funklöchern, fehlendem oder schwachem Netz, Überregulierung bei Datenschutz und Datensicherheit etc. etc. Ist das, also kann man durch Digitalisierung wirklich zum Beispiel Fachkräfte ersetzen?
Also ich finde, Digitalisierung ist extrem wichtig. Aber die Digitalisierung ist kein Ersatz für Fachkräfte. Also alles, was digital wird, muss von Fachkräften eigentlich ausgedacht werden. Wir übersetzen in die digitale Welt das, was man sich ausdenkt. Die Digitalisierung oder digitale Technologien sind Hilfsmittel, sind Werkzeuge. Wir können dadurch effizienter werden, wir können schneller werden, wir können besser werden, wir können präziser werden. Aber wir können die Kreativität, die Intelligenz, die Ideen von Menschen dadurch nicht ersetzen. Auch wenn KI kommt von mir aus. Die kann zwar gut auswerten, die kann bewerten, die kann Vorschläge machen. Aber letztendlich muss der Mensch entscheiden. Der Mensch ist die treibende Kraft. Das finde ich auch in unserer Arbeit so wichtig. Die Digitalisierung setzt sogar voraus, dass wir halt weiter oder viel qualifiziertere Fachkräfte haben als ungelernte Kräfte. Und das ist letztendlich dann die Bedingung zu digitalisieren. Wir brauchen einfach gute Leute.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das Kapital des Unternehmens sind nicht die Gebäude, die Maschinen und die Materialien, die da liegen. Und Sie haben ja auch noch eine ganze Menge an Material, das Sie verarbeiten, sondern es sind natürlich die Menschen, die am Ende dann mit diesen Materialien und den Maschinen und den Gebäuden Produkte herstellen können.
Ja,
das ist definitiv der Knackpunkt. Ja, das ist in der Dentalbranche, die ja viel, trotz aller Digitalisierung, immer noch sehr viele haptische Produkte hat, ein großes Thema. Jetzt sind Sie ja nicht nur der Chef von Dentaurum und das mit sehr viel Werf und großem Engagement, sondern auch der Vorsitzende des Verbands der deutschen Dentalindustrie, die VDDI. Wirtschaftsgesellschaft, die GFDI und die Kölnmesse organisieren alle 2 Jahre die internationale Dentalshow. 2023 hatten wir die 40. und 100 Jahre. Jetzt sind wir im März 2025 wieder in Köln und die dentale Welt ist zu Gast. Wie blicken Sie aus der aktuellen Situation und auch aus Ihrer Kenntnis der internationalen Lage auf die kommende IDS? Was erwarten Sie? Was würden Sie sich für die Besucherinnen und Besucher erwarten?
Die IDS, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Vor vielen Jahren, also ich glaube, das war so 2004, als Dr. Heiber als Geschäftsführer vom VDDI neu dazukam, habe ich ihm damals gesagt, Herr Dr. Heiber, ich glaube nicht, dass die IDS eine Zukunft hat. Durch das Internet, durch die Digitalisierung werden wir das nicht mehr brauchen. Heute bin ich um 180 Grad gedreht. Ich finde, die IDS ist so wichtig für das Networking, dass Leute zusammenkommen. Wir treffen Leute aus der ganzen Welt. Diese Interaktion, dieser Austausch, neue Leute kennenlernen, alte Freunde wieder treffen, sich austauschen, sich zu informieren, miteinander essen zu gehen, einfach Zeit miteinander zu bringen, ist das, was eigentlich die ganze Kraft für Erfindungen, für Ideen, für Innovation, für auch Digitalisierung nährt. Also meine Erwartung ist wirklich, dass wir an der IDS uns wiedersehen, treffen, austauschen, uns vielleicht gegenseitig beruhigen und Mut machen, denn in dieser verrückt gewordenen Welt haben wir immer mehr Probleme. Es ist immer schwieriger, sich durchzusetzen, neue Produkte zu verkaufen, etc. Aber mit den Menschen kommt man einfach weiter vorwärts. Und ich muss auch sagen, als die Corona-Zeit war, hatten wir uns überlegt, was machen wir mit der IDS? Am Anfang haben wir die verschoben, aber ich war immer dagegen, die IDS abzusagen. Es war mir wichtig, dass wir zeigen, dass wir als deutsche Dentalindustrie auch in Corona-Zeiten Lösungen finden und eine IDS unter hygienischen Bedingungen durchführen können. Und ich glaube, das war ganz, ganz prima, dass wir das gemacht haben, weil die Menschen wirklich danach gesehnt haben, sich wieder zu sehen. Die Isolation hat uns nicht gut getan. Und ich denke, dass das gerade in solchen schwierigen Zeiten einfach ein beruhigender Faktor ist. Dass es neue Produkte geben wird, dass es Innovationen geben wird, dass es große Schritte vielleicht in der KI geben wird, mit allen möglichen Produkten analoger und digitaler Art, das ist selbstverständlich, das ist letztendlich die Aufgabe der Unternehmen. Aber hier kommt auch die ganze dentale Welt zusammen. Und das ist das Gute, hier sehen wir wirklich die ganze Bandbreite.
Die IDS als großer Netzwerkmarktplatz neben den technischen neuen Innovationen, die man natürlich betrachtet und wo man sich auch austauscht. Ja, Herr Pasche, herzlichen Dank. Also wenn Sie erlauben, nochmal vielleicht eine nicht keine persönliche Frage, aber doch eine tiefergehende Frage an Sie selber. Sie sind ein Unternehmen als sehr erfahrener Manager im Dentalbereich. Sie sind ein Unternehmen, welches ja massiv investiert, wo andere sich zurücknehmen. Sie bauen Personal auf, wo andere sagen, wir bauen eher ab. Sie haben einen sehr optimistischen oder sehr innovativen Blick in die Zukunft. Was treibt Sie denn an, das weiter voranzubringen?
Das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich fand es immer wichtig, immer anders zu sein. Also ich agiere immer antizyklisch. alle unsere Bauten, die bei mir stattgefunden haben, waren immer in Zeiten, wo es eigentlich andere nicht getan haben. Auch Investitionen, genau dann, wenn andere das nicht gemacht haben. Es hat mehrere Vorteile. Erstens, vielleicht haben wir mehr Zeit dafür in diesen Zeiten. Man bekommt aber, wenn man baut, zum Beispiel Handwerker, viel einfacher, als wenn alle bauen. Die Preise fallen auch. Die Zinssituation ist jetzt nicht mehr so, wie sie vor 2-3 Jahren war, aber trotzdem sind die Zinsen nicht so wild. Und wir bereiten uns eigentlich auf die nächste Hochphase vor. Wir können nicht einfach den Kopf reinstecken und sagen, nee, jetzt hören wir auf, wir können nicht weitermachen, wir müssen uns zu Tode sparen, denn genau das ist das, was uns passiert. Dann sterben wir dabei. Und das ist schon immer mein Antrieb gewesen, einfach anders als die anderen zu sein. Und genau dann Dinge zu tun, wo andere sagen, nee, ich habe den Mut nicht dazu. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, um anderen Mut zu machen und um vielleicht auch die Region ein bisschen voranzutreiben. Also ich habe auf unser Neubau jetzt und unsere Investitionen und so weiter so viele positive Reaktionen gehabt, so viele Leute, die gesagt haben, Mensch, das ist ganz toll. Es ist schön, dass es Unternehmen und Unternehmer gibt, die sich zu Deutschland bekennen. Wir wollen nicht ins Ausland gehen. Ich will hier bleiben. Wir sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und das will ich auch beweisen.
Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, denn Sie sind ja auch in einem Geschäftsbereich tätig, der ja auch einem starken Wandel unterworfen ist. Wir haben da ja kurz darüber gesprochen, als ich den Taum kennenlernte, da ging es noch um Vakuum-Titanguss und Verblendkeramiken und die ersten Titanimplantate, die es damals bei den Taum auch schon ein bisschen länger, aber dann gab. Und es gab noch viele Brackets und Bögen. Wir haben einen rasanten technischen und medizinischen Fortschritt erlebt in der Zeit. Viele Dinge werden heute nicht mehr verwendet oder ganz anders hergestellt, aber Sie haben es geschafft, obwohl oft die Meinung kam, naja gut, Brackets werden wir irgendwann nicht mehr brauchen, aber trotzdem das Unternehmen immer wieder so aufzustellen, auch mit viel Neugier, wie ich aus Erfahrung weiß, neue Ideen auch aufzugreifen und eben in ihren Bereichen immer wieder neue Produkte und Ansätze zu finden, um oben dabei zu bleiben. Das ist eine Leistung, ja. Eine große Leistung.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Aber es ist natürlich auch wichtig, tatsächlich sich zu verändern. So wie Sie gesagt haben, wer mit der Zeit nicht geht, geht mit der Zeit. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, mir wird oft vorgeworfen, dass wir zu langsam sind. Allerdings ist es mir auch wichtig, wenn wir was tun, das richtig zu tun. Also keine halbherzigen Sachen. Und wir müssen natürlich auch viel Geld dafür ausgeben. Wir haben den Vorteil und den Nachteil, dass wir eine sehr breite Produktpalette haben. Wir decken die Kieferorthopädie, Zahntechnik, Implantologie und Keramik ab. Wir haben 8.500 Produkte. Das heißt, ich habe das Problem, dass meine Finanzdecke halt sehr dünn ist, wenn ich da alle Produkte und Produktgruppen abdecken muss. Ich muss hier und da vielleicht mal Schwerpunkte setzen. Aber wir können nicht großzügig überall vorgehen. Das heißt, ich muss immer sehr vorsichtig entscheiden, welche Produkte, wie lang brauchen wir für die Entwicklung, wann können wir das bringen. Und wenn ein Produkt kommt, muss es auch sitzen. Wir können uns nicht allzu viele Fehler leisten. Und deswegen sind wir natürlich langsam, aber trotzdem sicher. Und wenn was von uns kommt, dann ist eigentlich die Reaktion immer sehr positiv.
Das wünschen wir Ihnen, dass das weiter so bleibt, sowohl in Ihrer Aufgabe als Chef eines Dentalunternehmens in Ispringen, als auch beim VDDI und mit dem Blick auf die künftige IDS. Ich darf mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr angenehme und sehr spannende Gespräch bedanken und wünsche Ihnen gutes Gelingen und vielleicht hören wir uns auch demnächst mal wieder.
Ich bin total fasziniert von dem wertebasierten Unternehmertum, welches Sie repräsentieren. Das finde ich persönlich richtig, richtig klasse. Und das dürfte auch unseren Hörerinnen und Hörern aus den Praxen und in den Laboren auch Antrieb sein, gerade jetzt eine Praxis zu gründen, gerade jetzt ein Labor zu übernehmen und weiter und fortzuentwickeln. Es ist nicht die Zeit für schlechte Gedanken, ganz im Gegenteil, es ist Gründerzeit. Und da haben Sie heute mir und auch unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich wichtige Impulse gegeben. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich denke, es ist auch wirklich, so wie Sie sagen, die Zeit zu gründen, denn die Nachfrage ist da. Gerade für Praxen, gerade für Heilberufe ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass das Angebot da ist. Die Patienten, die warten, und viele sind tatsächlich auch, werden immer wieder vertröstet. Also das Potenzial ist da. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass wenn jemand was gründet, hat er natürlich viel Arbeit. Aber ohne Arbeit kein Preis.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Marc-Steffen Patsche, Geschäftsführer von Dentaurum und Vorsitzender des Verbands der deutschen Dentalindustrie zur Lage der mittelständischen Unternehmen und der Dentalindustrie. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und allen viel Erfolg und viel Glück.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.